Ja, man kann mich so nennen wie den Bill Gates der Patriarchenzeit. Ich war schon recht gut betucht. Ich hatte 7000 Schafe und Ziegen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch dann mein Dispo bei der Volksbank wäre damit. 3000 Kamele. Ich hatte 500 Rindergespanne. Ich weiß nicht, ist es euch schon einmal passiert, dass euch wirklich euer gesamtes Leben als Lebensgrundlage entzogen worden ist und ihr euch gefragt habt, was soll denn das jetzt bitteschön? Was hat Gott mit mir vor? Was hat das alles zu bedeuten? Ich kann mir nichts jetzt groß vorwerfen und ich lande hier irgendwo, wo ich eigentlich gar nicht hingehöre. Ist euch das schon mal passiert? Nein? Okay, vielleicht sollte ich das Thema mal überdenken. Aber ich habe nichts anderes dabei, deswegen bleibe ich jetzt hier. Und ich hoffe, dass ihr mit dem Stil klarkommt, den ich habe mit dieser Predigt. Denn ich werde bei Hiob bleiben, denn ich bin es ja. Wie auch immer. Ja? Wenn hier vorne ein bisschen Chaos abgeht, dann wundert euch nicht. Mein Laptop hat gestreikt. Die Predigt, die ich gestern um 23.45 Uhr abgespeichert habe, hat sich irgendwie ins Nirvana verzogen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir kriegen das gemeinsam hin, oder? Ja? Kriege ich da ein heftiges Kopfnicken von euch? Jawohl. Dankeschön. Es ist so, dass an einem Tag mir wirklich alles genommen worden ist und ich möchte euch das gerne vorlesen und für die Leute, die an dieser Stelle noch nicht waren, also da fangen die meisten an, wenn es dann nachher in den Gesprächen weitergeht, da hört es dann meistens auch auf. Aber das lese ich euch mal gerade vor, was mir hier passiert ist. Ja? Eines Tages feierten Hiobs Kinder wieder einmal im Hause ihres ältesten Bruders. Da kam ein Bote zu Hiob und meldete, wir pflügten gerade mit den Rindern. Die Esel weideten nebenan. Da überfielen uns Beduinen aus der Gegend von Saba und raubten die Tiere. Alle Hirten haben sie umgebracht. Nur ich komme, um es dir zu melden. Im selben Moment stürzte schon ein anderer Bote herein. Ein Unwetter hat deine Schafe und Ziegen mitsamt aller Hirten vernichtet. Nur ich habe überlebt, um es dir jetzt zu berichten. Kaum hatte er ausgeredet, als schon der nächste Bote atemlos meldete, Nomaden aus Babylonien haben unsere Kamelherden von drei Seiten überfallen und weggetrieben. Alle Hirten haben sie umgebracht. Nur ich bin übrig geblieben, um es dir zu sagen. Im nächsten Augenblick kam wieder ein Bote. Hiob, Hiob, rief er, deine Kinder feierten gerade, als ein Wirbelsturm aus der Wüste das Haus deines ältesten Sohnes erfasste und einstürzen ließ. Alle deine Kinder liegen unter den Trümmern begraben. Sie sind alle tot. Nur ich habe überlebt, um es dir zu sagen. Ich muss wohl Gesprächsthema im Himmel gewesen sein, als da plötzlich irgendwie Satan aufgetaucht ist und hat zu Gott gesagt, also pass mal auf, der Mann ist nur deswegen so gottesfürchtig, weil er sich's auch leisten kann. Schau mal, wie viel Geld er hat. Er hat Statussymbole wie viele Kamele, er kann sich das wirklich leisten. Aber ich sag dir was, nimm ihm das alles weg und er wird dich fluchen. Dieser Tag kam und alles wurde mir genommen in einem Augenblick. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert hättet in dieser Situation, was ihr getan hättet. Alles, was ihr euch erarbeitet habt in eurem Leben, ist in einem Schnipp weg. Und es gab eigentlich keinen Grund dafür. Ich habe versucht, gerecht zu leben. Es ist sogar so gewesen, dass als ich ins Tor gegangen bin, die Ältesten vor mir aufgestanden sind, haben mir den höchsten Platz gewiesen, haben mir einen Ring ans Finger gesteckt und haben mich nach Rat gebeten. Es ist sogar so gewesen, dass die Armen zu mir gekommen sind und das Erste, was sie gesagt haben, ist, Hiob, helf mir. Und ich habe ihnen geholfen. Es ist sogar so gewesen, dass die Leute, die krank gewesen sind, sie sind nicht zuerst zum Arzt gegangen, sie sind zu mir gekommen und haben gesagt, Hiob, ich brauche deine Hilfe. Und ich habe ihnen geholfen. Es gab keinen Elenden, dem ich nicht versucht habe zu helfen in irgendeiner Art und Weise. Und mir passiert das. Ich habe versucht, mit keiner Silbe in irgendeiner Art und Weise Gott in seiner Souveränität und Autorität in Frage zu stellen. Es ging weiter. Ein zweites Mal kam Satan zu Gott. Er hat gesagt, schau her, da mein Knecht Hiob, er ist nach wie vor nicht in Sünde gefallen, er ist nach wie vor gerecht nach all dem, was du ihm angetan hast. Und Satan antwortete Gott, also horch mal zu, ein Mensch würde sein ganzes Hab und Gut verkaufen, nur für die Gesundheit. Und wenn du ihm auch das nimmst, ich sage dir etwas, er wird dich vor den Menschen verfluchen. Und Gott hat gesagt, okay, probier's aus. Was dann kam, war ziemlich furchtbar. Ich habe schlimme Geschwüre bekommen, Fieberanfälle, Niedergeschlagenheit, meine Haut ist schwarz geworden, ich habe richtig Ringe unter den Augen gehabt. Es war sogar so, dass Würmer in meinen Geschwüren drin waren. Meine Haut hat sich gepellt. Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Ich war abgemagert. Ich hatte immerwährende Schmerzen in den Gliedern. Ich konnte nicht mehr atmen. So erging es mir. Was sollte ich tun? Ich habe mich in einen Aschehaufen gesetzt. Ich habe eine Tonscherbe gesucht, mit der ich mich kratzen kann. Meine Frau kam zu mir und sie hat zu mir gesagt, horch mal zu, du Gerechter, und möchtest du jetzt endlich abschwören von deiner Gerechtigkeit? Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, du redest echt töricht, weil wir haben das Gute angenommen von Gott. Denkst du nicht auch, dass wir jetzt auch das Böse von Gott annehmen müssen? Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Aber ist es nicht so, dass Gott irgendwie unabhängig ist von meiner Situation und wie ich diese ganze Sache gesehen habe? Ja, natürlich ging es mir so, dass ich da in meinem Aschehaufen saß und ich konnte nicht mehr. Ich musste mich kratzen, mir ging's elendig, ich habe Fieberattacken gehabt. Es war einfach ätzend. Aber ich weiß nicht, wie ihr mein Buch empfangen habt, wie ihr es gelesen habt. Ich denke, der Hauptschmerz kam im Dialog mit denen, die mich dann besucht haben. Wart ihr schon mal im Krankenhaus? Ja, ist es nicht manchmal so, dass man nicht nur Schmerzen durch das hat, warum man da so im Krankenhaus liegt, sondern dass das manchmal ein bisschen vermehrt wird durch die Leute, die einen dann besuchen kommen? So? Na, ich weiß auch nicht. Ich habe mich gefragt, warum lässt Gott es zu? Ich habe versucht, gerecht zu leben. Hey, ich habe versucht, regelmäßig stille Zeit zu machen. Ich bin im Anbetungsteam gewesen in meiner Gemeinde, glaubt es mir. Ich habe sogar versucht, regelmäßig beim Gebetsteam dabei zu sein. Ich sag's euch wirklich. Und in den Sommerferien habe ich evangelistische Einsätze mitgemacht. Es hat aber nichts genutzt. Ich saß da in meinem Aschehaufen und mir ging's dreckig. Und ich wusste nicht, warum. Habe ich mich versündigt, ohne dass ich's wusste? Was habe ich getan? Habe ich jemanden was angetan? Habe ich auf jemanden nicht geachtet? Ihr müsst euch überlegen, ich habe mit Gott einen Bund geschlossen, dass ich irgendwelche Jungfrauen von Nachbarn nicht antaste. Ich bleibe bei meiner Frau. Ich habe einen Bund mit Gott geschlossen, dass ich nicht Lügen und betrügen werde. Dennoch ist es mir passiert. Ich habe meine Knechte und meine Mägde geachtet. Ich habe sie nicht geschlagen, niemals. Sie haben von mir zu essen bekommen. Ich habe den Geringen keinen Wunsch versagt. Dennoch ist es mir passiert. Und ich habe Gott mein ganzes Leid entgegengebrüllt. Ich habe zu ihm gesagt, bin ich das Meer oder ein Seeungeheuer, dass du eine Wache gegen mich erhebst? Ich habe zu Gott gesagt, habe ich gesündigt? Was tat ich dir an, du Wächter der Menschen? Warum hast du mich dir zur Zielscheibe gesetzt? Und warum werde ich mir selbst zur Last? Er, der nach mir greift im Unwetter und meine Wunden grundlos vermehrt, er erlaubt mir nicht Atem zu holen, sondern sättigt mich mit Bitterkeit. Könnt ihr ungefähr das Ausmaß ergreifen, wo ich da so saß in meinem Aschehaufen? wenn die Geißel plötzlich tötet, so spottet er über die Verzweiflung Unschuldiger. So kam ich mir vor. Könnt ihr das manchmal mit eurer Situation auch assoziieren? Ging es euch auch manchmal so? Ich habe dann Besuch gekommen, wie ich das eben schon gesagt habe. Meine Freunde, da war Eliphas aus Teman, hatte weite Reise. Dann war Bildad da aus Schuach und Zophar aus Naama. Es war schon ziemlich krass mit den beiden. Wir hatten richtige Männergespräche. 7 Tage lang saßen wir zusammen in meinem Aschehaufen. Sie haben ihre Kleider zerrissen, Asche auf ihr Haupt gestreut und haben mit mir geschwiegen. 7 Tage, 7 Nächte. Sie haben schon ihr Mitgefühl ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob ihr das könnt. Könnt ihr mit jemandem, der leidet, schweigen? Ich glaube, das war die besten 7 Tage meines Lebens, weil das, was danach kam, das war krass. Ich habe ziemlich übertrieben vielleicht, aber ich möchte euch das vorlesen, was ich als Antwort ihnen gegeben habe, als ich das Schweigen gebrochen habe nach diesen Tagen. Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, in der man sagte, es ist ein Junge. Jener Tag versinke in tiefer Finsternis, kein Licht soll ihn erhellen, selbst Gott da oben vergesse ihn. Ja, der Tod soll ihn holen, diesen Tag. Ich wünschte, dass sich dunkle Wolken auf ihn legten und die Finsternis sein Licht erstickte. Für immer soll sie dunkel bleiben und die Nacht meiner Geburt. Ausgelöscht sei es aus dem Jahreskreis. Nie wieder erscheine es auf einem Kalender. Stumm und öde soll sie sein. Eine Nacht, in der sich keiner mehr freut. Also ich denke schon, dass sie geschockt waren, so wie ich hier eingestiegen bin in das Gespräch. Und wir haben uns unterhalten über das, wie es mir geht, was es mit Gott zu tun hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in diesem Dialog ist mir etwas ganz stark aufgefallen. Nämlich, dass wir Menschen immer wieder in dasselbe Muster hereinfallen. Nämlich, dass wir Gott herausnehmen aus unserer Situation und wir versuchen, eine Motivation Gottes festzustellen, warum es uns jetzt gerade so geht. Ohne, dass wir vertrauen, dass Gott vielleicht alles richtig macht. Dass er in seiner Güte uns am Leben erhält. Ohne dass wir darauf vertrauen, dass er allmächtig ist und uns wirklich in seiner Hand hat. Und da saßen wir zusammen, 4 Leute im Aschehaufen, und haben dann darüber philosophiert, warum es böses Leid gibt auf diesem Planeten. Ich möchte euch kurz erzählen, was so meine Freunde gesagt haben dazu, wenn sich das hier so, ja, okay. Einer meiner Freunde hat gesagt, für deine Gottesfurcht sollte er dich strafen, mit dir vor Gericht gehen. Ist es nicht deine Bosheit vielfältig und ohne Ende deine Schuld? Zuerst formulieren sie diese Thesen höflich und am Ende wurden sie immer aggressiver. Sie haben mir zugesagt, ich habe den Elenden nicht gesehen. Sie haben zu mir gesagt, ich hätte gesündigt gegen Gott, irgendwelche Mägde vergewaltigt. Aber ich habe das nicht getan. Sie haben einen Grund gesucht, wo ich mich versündigt habe, obwohl dieser Grund nie da war, um zu sagen, warum es mir jetzt so geht. Soll der Wortschwall nicht beantwortet werden oder soll etwa ein Schwätzer so wie du Recht behalten? Das haben sie zu mir gesagt. Habt ihr schon mal solche Gespräche gehabt, wo Leute versuchen zu ergründen, warum es gerade euch so geht, wie es euch geht? Die versuchen, irgendeine Motivation Gottes festzuhalten und sie sagen, okay, das ist schon ein Prozess jetzt, ne? Meine 3 Freunde hatten keinen Auftrag festzustellen, ob es ein Prozess ist oder nicht. Hatten sie nicht. Sie hatten keinen Auftrag festzustellen, ob es Sünde in meinem Leben war oder nicht. Sie hatten keinen Auftrag Sie hatten nur den Auftrag, meine Freunde zu sein, und das waren sie nicht in diesem Augenblick. Wie sollte ich reagieren auf meine Freunde? Was sollte ich ihnen sagen? Ich habe zu ihnen gesagt, sogar einen Weisen würdet ihr verlosen und in eurem Freund würdet ihr feilschen. Ihr würdet mich sogar verkaufen, damit ihr selber Recht behaltet. Ich habe zu ihnen gesagt, kehrt doch endlich um, damit kein weiteres Ungerecht geschieht. Ja, kehrt doch um, denn ich bin derjenige, der hier im Recht ist. Ich bin derjenige, der versucht hat, immer alles richtig zu machen, gottgemäß zu leben. Ich war derjenige, der versucht hat, wirklich alles das, was wir wussten über Gott, umzusetzen in meinem Leben. So ist's. Was seid ihr doch für kluge Leute? Mit euch wird irgendwann mal die Weisheit aussterben. Das habe ich ihnen gesagt. Hatte ich eine andere Chance, eine Möglichkeit? Ich wusste doch selber nicht, was hier los ist. Mir ging es in dieser Situation so, dass ich immer mehr, ein immer stärker werdendes Gefühl hatte nach der Sehnsucht nach Gott, weil ich immer mehr wissen wollte, was Gott hier eigentlich vorhat. Ich habe zu ihm geschrien und ich habe zu meinen Freunden gesagt, ich möchte ihm ins Angesicht schauen. Ich möchte keinen Fremden mehr sehen. Ich möchte ihn sehen und wahrnehmen. Und mit ihm möchte ich reden und möchte ihn fragen, was hier eigentlich los ist. Ich habe zu Gott gesagt, warum verbirgst du dein Angesicht über mich und warum hältst du mich für einen Feind? Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen. Aber nicht mehr als Fremden. Meine Nieren verschmachten in meinem Inneren. Jetzt möchte ich ihn sehen und meinen Augen. Ihn selber will ich sehen, keinen Fremden. Mein Herz vergeht vor lauter Sehnsucht. Das war meine Situation. Und ich habe nicht gedacht, dass Gott das wirklich irgendwann tun wird. Die Antwort Gottes kam prompt. Ihr könnt das lesen in meinem Buch. Ganz am Schluss nimmt Gott ein Statement darüber, warum es so war. Er gab mir Antworten, mit denen ich was anfangen konnte, aber nicht so, wie ihr vielleicht denkt. Er hat keinen Bezug genommen auf mein Leiden. Er hat nicht geantwortet, Hiob deswegen, oder es ist ein Prozess, oder wir schreiben jetzt ein Buch darüber, die 10 Schritte eines Jüngers Christi. Das hat er nicht getan. Möchtet ihr die Antwort Gottes sehen? Möchtet ihr sie wissen? Soll ich sie euch vorlesen? Ja, ihr seid noch wach, das ist schön. Dann aber redete Gott mit Hiob. Er antwortete ihm aus einem Sturm. Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst, mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antworten auf meine Fragen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Wer hat ihre Maße festgelegt und wer die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch, oder nicht etwa? Worin sind die Pfeiler der Erde eingesteckt und wer hat ihren Grundstein gelegt? Damals sangen alle Morgensterne und die Engel jubelten vor Freude. Warst du dabei? Wer schloss die Schleusentore und das Meer zurückzuhalten, als es hervorbrach aus dem Mutterschoß der Erde? Ich umhüllte es mit Wolken und im dichten Dunkel wie in Windeln. Ich setzte dem Meer eine Grenze, schloss seine Tore in Riegel und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier müssen sich deine mächtigen Wogen legen. Sag, hast du das Tageslicht herbeigerufen oder der Morgenröte ihren Weg gewiesen? Sie fasst die Erde bei den Zipfeln und schüttelt die Übeltäter aus ihrem dunklen Versteck. In ihrem Licht färbt sich die Erde bunt wie ein Kleid. Ihre Gestalt tritt hervor, deutlich wie ein Siegelabdruck auf Ton. Ah, also, Gott kommt zu mir und sagt mir, wie groß er ist. Er hat mir nicht gesagt, wie ich dadurch mein Leiden komme. Er hat mir gezeigt, wie allmächtig er ist, wie er die Erde gegründet hat. Könnt ihr euch vorstellen, er hat mich gefragt, ob ich Störche kenne. Ja, ihr könnt das nachlesen, Kapitel 40, da steht drin, hast du einen Storch verstanden? Er hat mich gefragt, ob ich in der Lage bin zu erklären, warum bitteschön ein Löwe Streifen hat. Ja, woher soll ich denn das bitteschön wissen? Und was hat das bitteschön mit meinem Leiden zu tun? Tja, da hat Gott nun mit mir geredet, von Angesicht zu Angesicht, so wie sich das viele, viele Leute mit mir im Alten Testament gewünscht haben. Aber mit seiner Antwort konnte ich nicht so viel anfangen. Und mir ist klar geworden, immer mehr, dass Gottes Souveränität und Größe unabhängig sind von meinem Aschehaufen. Gottes Größe und Souveränität ist unabhängig von der Situation, in der ich mich befinde. Gottes Liebe und seine Annahme hat nichts damit zu tun, in welcher Situation ich mich befinde, was ich gerade tue, was mir zustößt, was mir jemand gesagt hat, was auch immer passiert. Ich glaube, das Problem lag eher mehr bei mir, dass ich die Gerechtigkeit, die ich versucht habe zu leben, als Pfand dafür zu nehmen, um Gott zu sagen, ich bin okay. Und was du mit mir tust, das ist nicht okay. Ich habe alles getan, um wirklich gerecht zu leben und deswegen darf es mir nicht widerfahren. Aber Gott hat es trotzdem getan. Hat das Wesen Gottes sich geändert? Nein, es hat sich nicht geändert. Gott ist schon groß und das, was er dann getan hat, das hat mich sehr, sehr fasziniert. Er hat mit mir geredet und hat Versöhnung von mir gefordert. Er hat ein Opfer von mir gefordert und ich musste Brandopfer dargeben. Danach hat er zu meinen Freunden geredet und er hat gesagt, ihr müsst zu Hiob gehen, dass er für euch bete. Und sie haben 7 Stiere und Schafe dargebracht in einem Opfer. Und Gott hat uns als Freunde wieder zusammen versöhnt und er hat uns mit sich versöhnt. Er hat auch alles wiederhergestellt. Er hat mir doppelt so viele Schafe gegeben. Er hat mir doppelt so viele Rinder gegeben. Er hat mir doppelt so viele Esel gegeben. Er hat mir wieder Kinder gegeben und einen Erstgeborenen. Er hat alles wieder zurechtgemacht. Muss das so sein? Nicht immer. In meiner Geschichte war es so. Aber Gott, denke ich, handelt immer gut und groß zu uns. Ich hoffe, dass auch ihr jetzt in diese Lage versetzt worden seid, zu sehen, dass die Situationen, in denen ihr seid, nichts mit dem zu tun haben, was Gott ist und was ihn ausmacht, was ihr empfangen könnt von Jesus und was er getan hat für uns am Kreuz. Es ist unabhängig von dem, wie wir uns gerade fühlen und in welcher Situation wir uns selber manövriert haben oder wie wir in irgendeine Situation reingekommen sind. In der letzten Februarwoche in diesem Jahr habe ich einen Brief bekommen von meinem Vermieter, in dem drin stand, dass er Eigenbedarf anmeldet zum 30.06. Und derjenige, der schon mal bei uns war, weiß, dass wir in einem wunderschönen Haus leben, auf einem wunderschönen Hang, in dem wir ungefähr 350 Kilometer ins Elsass reinschauen können, in einer Sackgasse, auf einem Weinberg. Herrlich. Ich habe jetzt aber meine Eigenbedarfserklärung. Mein Vermieter ist jetzt, sage ich mal, nicht so kooperativ. Er hat schon angefangen, so mit Amtsgericht dem Nachdruck zu verleihen. Und wir finden das alles ziemlich unlustig. Eine Woche später gab es eine Pressemitteilung unseres Mutterhauses in Helsinki von meiner Firma, die klargemacht hat, dass sie 90% ihrer Mitarbeiter entlassen wird. Und ich hatte dann auch sofort meine Kündigung auf den Tisch zum 30.06. Aber wisst ihr, ich habe es noch nie erlebt, wenn ein ganzes Dorf für eine Familie ein Haus sucht. Ich habe es noch nie erlebt, wenn Nachbarn zu einem kommen und sagen zu einem, du horch mal zu, Markus, da gibt's wieder was. Und ich finde die Situation, in der du bist, grauenhaft und sie nehmen Anteil daran. Ich habe es noch nie erlebt, dass irgendwelche wildfremden Leute im Supermarkt sagen, okay, du bist so der Neugeschmeckte oben vom Bärsch, gell? Brauchst du Haus? In meiner Firma bin ich aus der letzten Entlassungswelle derjenige als Erster, der einen neuen Job hat. Ich fange morgen meinen neuen Job an in Herrenberg. Ich weiß nicht, ob ihr das widerspiegeln könnt mit der Situation, in der ihr jetzt gerade seid. Aber ich kann euch sagen, dass das, was Gott ausmacht, unabhängig von dem ist, dass so, wie es uns jetzt gerade geht in der Situation. Wir können vielleicht jetzt mehr und mehr reflektieren und auch reflektiert handeln und können sagen, hey Gott, was hast du jetzt vor, was soll ich tun? Was ich auch gelernt habe bei Hiob, ist, dass wir ehrlich sein können. Also er hat keinen Hehl draus gemacht. Wenn ihr da lest, was da drin ist, also ich habe nur die netten Passagen vorgelesen, da gibt es noch Schlimmeres, also glaubt es mir. Aber er hat immer an Gott geglaubt. Er hat gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird am letzten auch über meinem Staub stehen. Und selbst dann, wenn eine Situation für dich nicht dienlich ist, kann es sein, dass sie aber als Zeugnis dienlich ist für andere, die auf dich schauen. Und ich hoffe, dass Gott euch darin segnet, weil es hat sehr, sehr viel mit unserem und mit meinem und mit deinem Leben zu tun, weil wir werden immer in solchen Situationen sein. Gott hat uns nicht versprochen, dass unser Leben als Christ langweilig sein wird, oder? Nee, ne? Also ich habe selbst die Hoffnung für alle, da steht's auch nicht drin. Ja? Ich möchte jetzt noch kurz beten und möchte das zum Abschluss bringen. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Vater im Himmel, im Namen des Herrn Jesus Christus kommen wir zu dir und wir danken dir für deine Größe und für deine Allmacht. Wir danken dir dafür, dass du unabhängig bist von dem, was hier gerade los ist in meinem Leben. Wir danken dir dafür, dass du unabhängig bist von meinen Gefühlen, von meiner Situation. Wir danken dir dafür, dass du unabhängig bist von dem, was gerade Leute uns angetan haben oder was wir vielleicht anderen angetan haben. Gott, du bist sogar so groß, dass du unabhängig von Sünde bist. Du bist unantastbar. Wir preisen dich aufgrund deiner Größe, deiner Güte, deiner Liebe und Vollkommenheit. Und Herr Jesus Christus, durch dein Kreuz und durch das Ostern, was wir erlebt haben, können wir deine Größe in unserem Alltag spüren. Wir können deine Liebe in unserem Alltag spüren. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns mehr und mehr dazu befähigst, das zu sehen in den Situationen, in denen wir sind. Dass wir mehr und mehr versuchen, ehrlich zu sein in den Situationen und sagen, wie es uns wirklich geht. Und nicht irgendwelche christlichen Floskeln dazu nutzen, um uns selber zu schützen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns wirklich wahrhaft machst und uns wirklich zeigst, was wir zu lernen haben. Ich danke dir für Beispiele wie Hiob. Ich danke dir für Beispiele, die uns zeigen in deinem Wort, dass es sich lohnt, durchzuhalten. Dass es sich lohnt, mit dir zu gehen und an dir zu bleiben, ganz nah. Ich danke dir dafür, dass du uns Zeugnisse in deinem Wort hinterlassen hast, die ganz klar machen, dass du uns Hilfen gibst. Und ich möchte dich bitten, dass wir immer stärker und immer größer werden, indem wir diese Werkzeuge in deinem Wort nutzen. Ich danke dir für deine Größe und ich preise dich dafür, dass du in jeder Situation bei uns bist. Amen.